von der Krankheitsspezifität zum Querschnitt. Die physikalische Medizin verwendet physikalische Modalitäten als Therapie, aber auch zur Diagnose, die Sie hier aufgelistet haben. Ich möchte mich da lange nicht aufhalten, sondern auch darauf eingehen, dass wir die Funktion sehr stark in den Vordergrund stellen. Wir sind nicht die Organspezialisten, wir sind vielleicht die, die uns mit der Funktion beschäftigen, und da hat die International Classification of Function, Disability and Health von der Weltgesundheitsorganisation nunmehr über 10 Jahren uns ein Framework zur Verfügung gestellt und stellt es uns zur Verfügung, das uns dabei sehr hilft. Und ich möchte Sie ein bisschen in das Thema einführen anhand eines Beispieles. Wie man hier unschwer erkennt, leidet dieser Patient unter Wirbelkörpermetastasen. Und wenn man das herunterbricht nach der ICF, dann besteht hier die Frakturgefahr, wie wir schon gehört haben. Er hat natürlich Schmerzen, und das sind alles die Kategorien der ICF. Er hat eine Blasenmastdarmstörung aufgrund der Kompression der Nerven, der Conus cauda, und er hat natürlich Paresen. Das heißt, Körperfunktion, Körperstruktur ist entsprechend beschädigt. Was kann man dagegen tun? Man kann also dem dann Interventionen zuordnen. Da möchte ich dann näher drauf eingehen. Und wie kann man sozusagen jetzt auch die Aktivität und die Partizipation hier klassifizieren, beziehungsweise sein Umfeld mit bewerten? Natürlich hat er Schwierigkeiten, den Transfer zu schaffen. Er kann nicht Stiegen steigen oder nur schwer Stiegen steigen aufgrund der Paresen. Das Gehen macht Schwierigkeiten, der Toilettgang macht Schwierigkeiten, und beim Umwelt gibt es ja Förder- oder hemmende Faktoren. In diesem Fall war die Familie ausgesprochen fördernd, weil sie sehr supportiv war und den Patienten in dieser schweren Phase sehr, sehr unterstützt hat und auch damit die Therapie ermöglicht hat. Die Jane Silver hat das auch publiziert, dass die Tumorpatienten einfach eine ungeheure Vielfalt von Problemen haben, und ich möchte mich ein bisschen hier eben auf die physikalische Medizin, auf die Übungen, Massage, Manipulation beschränken, dem fachgemäß, aber natürlich auch darauf hinweisen, dass man auch diagnostizieren soll und muss in Elektrodiagnostik, bildgebende Studien, Kraftmessung, das haben wir schon gehört, das gehört natürlich auch dazu. Und man muss natürlich auch die Phase der onkologischen Erkrankung berücksichtigen. Im Idealfall beginnt es sozusagen als Prähabilitation ja schon früher und endet eigentlich erst mit dem Tod des Patienten. So, bisschen über den Schmerz. Pharmakologische Schmerztherapie ist natürlich die Domäne. Wir können unterstützen durch analgisierende Elektrotherapie, Massage, Wärme, Kälte, Bewegungstherapie. Wichtig ist die Abstimmung mit dem Patienten, der Patientin, und auch natürlich mit den betreuenden Onkologen, mit der Station. Ja, wir haben natürlich auch den neuropathischen Schmerz zu berücksichtigen, der sehr häufig auch durch die Therapie induziert ist. Auch hier kann man die analgisierende Elektrotherapie als Beispiel des TENS verwenden. Man kann so Sockenelektroden verwenden, um eine sehr gute Kontaktfläche zu haben. Man kann ergotherapeutisch desensibilisieren, natürlich Medikamente und Hilfsmittelversorgung. Wie sieht die Evidenz aus? Die Evidenz für die analgisierende Elektrotherapie sieht grundsätzlich gut aus. Wir haben eine sehr große Studie, die doch einen deutlichen Therapieeffekt zeigt beim muskuloskeletalen Schmerz. Beim Tumorschmerz per se ist die Datenlage dünn. Es liegt auch daran, erstens, es gibt wenige Studien, zweitens, was ist der Tumorschmerz? Und hier werden Knochenschmerzen, terminale Schmerzen etc. in einen Topf geworfen, beziehungsweise in ein Review geworfen. Und es ist verständlich, dass neben der schlechten Studienqualität, der geringen Patientenzahl, sozusagen keine einheitlichen Ergebnisse herauskommen. Aber auch hier zeigt sich, dass die analgisierende Elektrotherapie keine Nebenwirkungen in verschiedenen Tumorstadien zeitigt. Patienten mit Tumoren haben sehr häufig geschwollene Extremitäten. Das kann das Lymphödem sein, natürlich, aber es kann auch eine Thrombose sein, weil wir wissen, dass Thrombosen mit Tumorerkrankungen assoziiert sind. Sowohl Tumorlokalisation, also Pankreas, Eierstock, als auch, und das ist gerade die Arbeit der Wiener Gruppe, auch vom Differenzierungsgrad des Tumors abhängig. Physikalischerseits Kompressionstherapie, Mobilisation, Gehen, auch nicht nur sozusagen für die Reisethrombose, sondern auch und gerade für den Tumorpatienten. Das gibt es eine Leitlinie dazu, die regelmäßig abgedatet wird. 3 mal 10 Minuten pro Tag gehen. Das Lymphödem, Phase 1, Hautsanierung, manuelle Lymphdrainage, Kompressionsverbände, Bewegung, Erhaltungsphase, Bestrumpfung der Extremität, Anlernen der Patienten einer Selbstdrainage, Hautpflege, Bewegung, eventuell Hilfsmittel. Dazu eine Meta-Analyse, die zeigt, dass die Lymphdrainage doch einen Beneficial Effekt hat, wenn die Kompression eine Basistherapie ist. Also bei allen diesen Gruppen und in diesen Arbeiten war die Kompression die Basistherapie. Krafttraining, vor einigen Jahren undenkbar, heute im New England, oder nicht heute, schon 2009 im New England, genau dieses Thema adressiert. Krafttraining ja, nein. Die Antwort ist eindeutig ja. Es gibt weniger Exazerbationen, die Symptome sind in der Krafttrainingsgruppe geringer als in der Kontrollgruppe, aber natürlich keine Beeinflussung des Ödems und alle Patienten trugen natürlich einen Kompressionsstrumpf, alle Patientinnen. Laser, Phototherapie ist der korrekte Begriff. Es hat sich in den Reviews gezeigt, dass Wellenlängen von 650 bis 830 Nanometer einen photostimulierenden Effekt auf die Zellen ausüben. Und die Datenlage ist nicht so schlecht. Die Datenlage wächst rasant im Bereich der Phototherapie. Literatur sagt, dass die Phototherapie, also Lasertherapie in der angegebenen Wellenlänge mit der Intensität 40 Milliwatt Gewebsdosis 2 Joule pro Quadratzentimeter in der Prävention und in der Therapie der Mukositis, vor allem in der bestrahlungsinduzierten Mukositis, ihren festen Platz haben sollte. Muskulatur. Patienten mit Tumore haben ein Eiweißdefizit, sie nehmen Medikamente, sind immobil, dadurch wird der Pathway sozusagen der Proteinsynthese in der Muskulatur gehemmt. Der Tumor selber hat über den proteolyseinduzierenden Faktor, übt er einen wesentlichen Einfluss auf manche Tumoren, mehr, manche weniger, auf die Stimulierung des Proteinabbaus über das Ubiquitin-Proteasom-Pathway zu einem massiven Proteinabbau. Also die Patienten verlieren Muskulatur und verlieren damit Eiweiß. Körperliche Bewegung wurde schon sehr oft angesprochen. Bewegung ist nicht gleich Bewegung, auch das haben wir an sehr schönen Beispielen schon gesehen. Ich kann nicht alles abhandeln, ich möchte mich vor allem auf das Training ein bisschen konzentrieren und bitte um Nachsicht, dass natürlich alle Komponenten der Bewegung individualisiert bei den Patienten je nach Indikation zur Anwendung kommen müssen. Patienten vor und nach der Tumoroperation gehen, stehen, sitzen, liegen. Das sind die Gesunden, das sind die präoperativen gastrointestinalen Patienten, das ist postoperativ. Natürlich machen sie hier wesentlich weniger Schritte, das sind die Anzahl der Schritte hier. Aber auch 4 bis 6 Wochen nach einer Leberresektion sind die Patienten deutlich bewegungseingeschränkt im Vergleich zur Vorderoperation und natürlich auch zu den Gesunden. Hier gilt es also einzugreifen. Wir haben uns angesehen, gleich nach der Operation eine neuromuskuläre Elektrostimulation durchzuführen und haben gesehen, dass nur 4 Tage Stimulation den Proteinabbau, also diese Proteasomaktivität, durch die Stimulation hemmen. Beginnen Sie also früh. Dem Muskel ist es egal, ob er aktiv oder durch die Elektrostimulation bewegt wird. Wichtig ist, dass er unter Spannung kommt. Wie jedes Training ist auch die Elektrostimulation, muss sie gewisse Dauer haben und eine gewisse Intensität haben. 4 bis 6 Wochen, 3 mal in der Woche, 15 Minuten, entsprechende Stromstärken, um eine kräftige Kontraktion auszulösen. Nicht jede Tumorstadium ist dafür geeignet und erfreulicherweise ist die neuromuskuläre Elektrostimulation in der Literatur zunehmend, auch in der Qualität der Studien zunehmend. Und Maddox hat hier versucht, terminale Non-Small-Lung-Cancer-Patienten zu stimulieren und ist gescheitert letztendlich, und das publiziert er auch. Er ist gescheitert, weil die Studie dann underpowered war. Es haben nicht genug Patienten den Studienzeitraum überlebt, beziehungsweise waren bereit, dreimal in der Woche die Stimulation in ihrer Situation durchzuführen. Also man muss das auch mit dem Patienten besprechen und darf das nicht über alles drüber stülpen. Nichtsdestotrotz, ein Cochrane-Review des letzten Jahres zeigt, dass bei fortgeschrittenen Erkrankungen die neuromuskuläre Elektrostimulation doch einen hochsignifikanten positiven Effekt auf Kraft und Funktionalität der Patienten ausübt. Körperliche Aktivität wieder, das bei Tumorpatienten, hier wieder die gesunden, Frühdiagnose, Advanced Cancer, es sind diese Patienten einfach immobiler und man muss sie zur Mobilität zurückführen. Sie haben unter Umständen Gleichgewichtsprobleme, dazu gibt es auch die Posterographie, da kann man das testen. Knochenmetastasen wurden schon besprochen, da kann ich drüber gehen. Dieses Beispiel, diese Patientin hat ein Nierenzellkarzinom, hat uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt. Sie hat ein instabiles Becken, eine Beckenringfraktur auf pathologischer Basis. Sie wurde wunderbar von der Orthopädischen Universitätsklinik mit einer Gipshose versorgt. Wir haben diese Patientin mobilisiert mit Rollator und sie ist heute nach Hause gegangen, um dort einige Schritte mobil zu sein. Es ist einfach ein Teamprozess, es ist ein belastender Teamprozess, weil natürlich Tumorboard, man braucht jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Man muss die Patientin aufklären, was gar nicht so einfach war, über das volle Ausmaß dieser Patientin mit ihr zu reden, aber das kann man dann vielleicht. Training, einer unserer Vorsitzenden ist ja wirklich, wenn man sich das Jahr anschaut, 2003 hat das publiziert, das heißt 2000 haben schon begonnen zu trainieren. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, kann man nur gratulieren dazu, wie systematisch und wie sorgfältig auch bei schweren, fortgeschrittenen Tumorpatienten das Training durchgeführt wurde. Die medizinische Trainingslehre ist die Basis für das Ausdauertraining. Auf die Vorsichtsmaßnahmen wurde auch schon hingewiesen. Krafttraining, auch das wird heute als sicher betrachtet unter den bereits besprochenen Voraussetzungen der Belastbarkeit. Passen Sie auf die Osteoporose auf, natürlich Narbenheilung, allfällige Begleiterkrankungen, das Prinzip des fortlaufend angepassten Krafttrainings. Neu das Sensomotoriktraining, auch hier wird empfohlen, früh zu beginnen und therapiebegleitend fortzuführen. Progressive Steigerung, kurze Übungen, um die Konzentration zu halten, Regenerationspause, instabile Geräte, Einbeinstand, auch dazu haben wir schon Beispiele gesehen. Die Geräte sind zahllos in der letzten Zeit am Markt. Und nun zum Schluss, Überleben. Die Nurses Health Study hat uns gezeigt, dass aktive Patientinnen länger leben. Wir wissen aus zahlreichen, und alles, was hier aufgelistet sind, sind schon Reviews, also nicht Einzelarbeiten, sondern Reviews, dass es einen General Consensus gibt, dass ein Training, körperliche Aktivität, positive Effekte hat im Bereich der aeroben Fitness, der körperlichen Funktion, Muskelkraft, Fatigue und Quality of Life während der Chemotherapie. Auch hier haben wir schon gehört, wie das anzupassen ist, beziehungsweise nach der Tumortherapie Quality of Life Verbesserung, Nebenwirkung Verbesserung, Reduktion des Risikos von sekundären Erkrankungen und meines Wissens derzeit bei Colon und Mama auch eine Reduktion des Risikos eines Rezidivs. Zusammenfassend ein Querschnitt durch die physikalische Medizin. Ich glaube, wir bieten eine breite Therapiepalette, die wir in strenger Zusammenarbeit mit den Organspezialisten und mit den Onkologen an die Patienten bringen können und müssen. Ich habe Ihnen ein bisschen was phasenspezifisch gezeigt. Ich lege Ihnen ans Herz, die ICF zur Problem- und zur Diagnostik des Funktionsdefizites heranzuziehen. Es ist gut auch für Teambesprechungen, das zu kategorisieren und dann abzuarbeiten. Es ist vielschichtig, die Erkrankung ist vielschichtig, die Patienten sind vielschichtig, das heißt, wir müssen die Therapie individualisieren an die Krankheitsphase, aber natürlich an den Patienten. Aber ich hoffe sehr und wir alle arbeiten daran, die physikalische Medizin in der Onkologie letztendlich zum Wohl der Patienten auch bereits verankert zu haben und weiter auszubauen. Ich danke schön für Ihre Aufmerksamkeit.